Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen, heute mit Anna Z. Hallo Anna.
Hallo.
Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen, weil wir eigentlich viel zu selten Kolleginnen und Kollegen aus den Kunst- und Musikhochschulen zu Gast haben und du bist an einer dieser Hochschulen. Magst du erstmal zum Warmwerden 2, 3 Sätze sagen, wer du bist und was du bei euch an der Hochschule machst?
Hallo, ich bin Anna Z. Ich bin Künstlerin und arbeite an der HGB Leipzig seit 3 Semestern in der Klasse für performative Künste. Die ist Teil der Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und das ist aber trotzdem eine ganz besondere Klasse, weil sie eben in dieser Hochschule, die sehr stark auf Bücher und Theorie und Bildproduktion fokussiert war, viele Jahre lang, ist das wie so eine sehr, sehr physische Klasse, eine, die den Körper reinholt und dadurch irgendwie auch ein bisschen anders funktioniert als andere Klassen. Und die Medienkunst generell ist da ja wie so eine kleine, wie so ein kleiner eigener Kosmos in dieser Hochschule. Und genau, ich bin eigentlich ansonsten bildende Künstlerin und arbeite viel mit performativen, partizipativen Formaten. Ursprünglich habe ich als Filmemacherin angefangen und ich schreibe auch und habe so einen konzeptuellen Zugang zur Kunst, aber eben in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren ist die körperliche Improvisation und die dialogische Improvisation immer wichtiger geworden in meiner eigenen Arbeit. Und so habe ich auch in meinen Lehraufträgen, die ich vorher gemacht habe, eigentlich immer mit so choreografischen Formaten gearbeitet.
Okay.
Ich habe meine erste Lehre zum Beispiel hatte den Titel Listening. Das war im Sandberg-Institut Critical Studies. Also es war auch ein Theorieinstitut eigentlich.
Ja.
Und dort aber mit so choreografischen Methoden gearbeitet, um Zuhören als soziale Praxis zu erforschen zum Beispiel.
Okay, spannend. Du hast ja gerade auch berichtet, du hast schon länger Lehrerfahrung und bist schon ganz schön lange in der Lehre. Was macht denn für dich gute Hochschullehre so ganz allgemein aus? Also was sind so Eckpunkte, auf die du versuchst immer zu achten, wenn du unterrichtest? Was sind da für dich die wichtigen Punkte?
Also ich habe einige Lehrerfahrung, jetzt aber zum ersten Mal auch auf so einer institutionellen Ebene. Und da lerne ich schon auch einiges dazu, was eigentlich Lehrer eben auch ist. Das ist diese Repräsentation einer Institution oder auch so eine bestimmte Machtposition. Und die hatte ich vorher nicht wirklich, fand ich, als eine Person, die eingeladen ist für ganz konkrete Lehrinhalte oder ja, eigentlich immer offene Lehre. Also ich konnte immer unterrichten, was ich wollte, aber ich hatte sozusagen wie so einen Besuchsstatus und da, genau, ging es sehr stark darum, mit den Studierenden zusammen etwas zu erleben, zu erforschen und einen Prozess einzuleiten, der aber ergebnisoffen ist. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Verantwortung. Also es geht schon auch dann eher darum, Leute zum Diplom mitzubegleiten oder wirklich durch das Studium auch mitzubegleiten. Und das ist nochmal was anderes als so einzelne Lehrformate. Und was mir aber wichtig ist und weiterhin wichtig ist, dass ich auch selber eine Lernende bin in diesen Prozessen. Also dass ich nicht mich hinstelle und sage, ich habe hier ein bestimmtes Wissen, was ich euch unterrichte. Also was ich sozusagen direkt auf direkten induktiven Wege, kann man ja vielleicht auch sagen, weitergebe. Ich habe hier dieses Wissen und das möchte ich euch beibringen.
Ja.
So gehe ich nicht daran und ich weiß, dass andere daran gehen. Ich will das genauso daran gehen, aber das ist eben nicht mein Ansatz. Genau,
erstmal bekannt. Da zuckt es ja bei mir schon, wenn du sagst, es gibt andere, die da so rangehen. Gehen wir noch davon aus, dass wir Wissen einfach so 1:1 weitergeben können an Studierende? Und damit sind wir tatsächlich ja auch schon in unserer Kernfrage, über die wir heute diskutieren wollen, wie du die Beziehung zu deinen Studierenden erlebst in der Lehre und was trägt diese Beziehung und was macht sie vielleicht auch schwierig. Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, oder vielleicht ist es eine ganz gute Einleitung, kann man heute eigentlich noch so unterrichten, dass man sagt, so, das ist das Wissen, das bringe ich jetzt mit in meinem Kopf und in meinen Büchern und in meinem Computer und das gebe ich euch jetzt so 1:1 weiter. Geht das überhaupt noch?
Also in bestimmten Feldern geht das ja schon, weil zum Beispiel jetzt, wenn ich an die performativen Künste denke, da geht es natürlich auch darum, bestimmte Praktiken zu vermitteln und bestimmte Dinge wirklich anzuleiten, also zu sagen, das ist, so macht man das. Mhm. Das ist aber eine sehr praktische Lehrvermittlung.
Also eher dieses Anleiten, wie gehe ich auch mit gewissen Materialien um, wie muss ich das bearbeiten sozusagen?
Oder mit meinem eigenen Körper, bestimmte Techniken zu erlernen. Und natürlich ist das ein wichtiger Teil von Lehre. Und das geht aber natürlich dann auch tiefer, zu sagen, das ist die richtige Art und Weise, Kunst zu machen. So ist die richtige Haltung oder so.
Ja.
Das gibt's natürlich auch. Und sicherlich ist ein Teil meiner Lehre immer auch das, also dass ich ein bestimmtes Wissen weitergeben will. Vielleicht tue ich das aber nicht so direkt. Also bei mir geht es nicht unbedingt darum, alles so direkt zu artikulieren, um zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und natürlich haben wir das auch in Frage gestellt. Und ich würde auch nicht sagen, dass ganz viele Theorie-Dozierenden zum Beispiel heute noch so lernen. Also ich denke, so habe ich das auch nicht unbedingt erlebt in meinem eigenen Studium. Als ich jetzt Theorie gelernt habe, ging es immer darum zu diskutieren und verschiedene Perspektiven zu sehen und sicherlich auch dazu angeregt zu werden, selbstständig zu denken. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich irgendwie innerlich wie sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Lehre und auch ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem eigenen Wissen. Und bei mir ist es eben so, dass ich viele Dinge durch eigene Gedanken erfahren habe und nicht von jemandem bekommen habe. Und deswegen kann ich es auch nicht so weitergeben. Also ich glaube, ich habe in mir auch so was Widerständiges und wollte Dinge immer selber herausfinden. Ich wollte mein Wissen mir selbst aneignen. Und deswegen kann ich in der Lehre oder tendiere ich in der Lehre auch dazu, erstmal wie so quasi Probleme und das hat Jule Flehe, meine Kollegin, mir mal so gesagt, du stellst den Studierenden quasi wie so Probleme zu lösen oder du gibst denen wie so die Möglichkeit, selber etwas herauszufinden.
Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Was für ein Problem? Hast du irgendeine Erinnerung? Also wir nehmen auf im Februar 26, jetzt gerade aus dem vergangenen Wintersemester oder aus irgendeinem anderen Semester, wo du sagst, so ein Problem habe ich dann da zum Beispiel den Studierenden gegeben und so arbeite ich dann mit denen da dran, um dieses... Wie arbeitest du, wie ist deine Beziehung mit den Studierenden, mal ein bisschen greifbarer zu machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich arbeite viel mit Gesprächsscores. Also ein Score kann man sich so vorstellen, das ist wie so eine Art Spielanleitung oder Spielanweisung, die aber sehr offen ist, also die dann keinerlei Moderation oder Anleitung mehr braucht. Also es gibt wie so... Ein Format zum Beispiel, was ich jetzt im letzten Semester viel verwendet habe, das ist, ich habe zwei Buchstaben mitgebracht, ein U und ein O, die sind Teil meiner künstlerischen Arbeit. Und ich habe dann einen Score formuliert, der beschreibt, dass alle Teilnehmenden können sprechen, wenn sie sich auf einen dieser beiden Buchstaben begeben. Auf dem O spreche ich eher aus der erzählenden oder auch analytischen Perspektive und teile etwas mit, mache einen Beitrag. Und auf dem U ist mein Beitrag vielleicht eher eine Beobachtung aus der Gegenwart oder aus dem Körper. Da spreche ich eher aus dem Körper, aus dem Hier und Jetzt und auf dem O kann ich aus dem episodischen Gedächtnis erzählen. Und dann ist halt so die Frage, was ergibt sich daraus? Was erleben wir zusammen in diesem Raum? Und da gibt es auch kein richtig und falsch oder kein, für mich auch sozusagen keine Erwartung, keine ganz starke Erwartung daran, was jetzt hier passieren soll. Aber es gibt wie so eine Art Kribbeln, was dann entsteht, wenn was Interessantes passiert, wenn wirklich in dem Moment Studierende etwas artikulieren, was sie vielleicht für sich vorher so nicht artikuliert haben, wenn wir etwas erleben zusammen, wo ich merke, das ist jetzt ein neuer Gedanke. Und mich interessiert dabei zu sein, ich möchte dabei sein, wenn Studierende Ideen haben und neue Gedanken zum Beispiel formulieren, sprachlich, das kann aber auch auf andere Art und Weise passieren, also körperlich ausdrücken.
Ich fand es gerade einen schönen Satz, dass du gesagt hast, du möchtest dabei sein, wenn die Studierenden Ideen haben. Ist das vielleicht schon Kern der Beziehung, die du mit deinen Studierenden in der Lehre versuchst aufzubauen? Und machst du den Studierenden das transparent, dass das deine Rolle ist?
Ich denke, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen klarer werden, also wie ich das formuliere, was meine Rolle ist. Denn zum Teil tue ich das erstmal, ohne es genauso zu sagen. Aber ja, ich glaube, es wird jetzt in der nächsten Zeit, weil ich diese Klasse zusammen mit Jule Fliehl mache, die auch eine Vertretungsprofessur hat und dadurch nochmal in einer anderen Rolle ist, jetzt in dieser Zusammenarbeit werde ich das nochmal stärker artikulieren wollen, dass sie auch einen ganz anderen Lehransatz hat, der viel mehr darauf wirklich auf Unterrichten basiert. Und da merke ich, es ist auch wichtig, das nochmal zu artikulieren, dass was ich tue, was scheinbar wie so ein bisschen passiver ist, dass das aber nicht wie so unkonzeptuell ist oder so. Oder dass das eine ganz, ganz bewusste Methode ist. Dass die nicht einfach nur abwesend ist, sondern dass es eben ganz stark um die Präsenz geht, um darum, Räume zu schaffen, die erstmal in erster Linie Möglichkeitsräume sind.
Das heißt ja vor allem auch in erster Linie Studierenden Raum geben, ne? Das ist ja, finde ich, in der Lehre auch immer eine große Herausforderung als Lehrender. Das ist mit Sicherheit was anderes in der Meisterklasse oder kurz vorm Diplom, als wenn jemand im ersten Semester ist. Da muss man mit Sicherheit auch nochmal unterscheiden. Aber den Studierenden den Raum geben, dass sie sich entfalten können mit dem, was du gerade sagtest, wenn die dann ihre Ideen haben, die können sie ja nur zeigen, wenn dieser Entfaltungsraum da ist. Wie machst du das konkret? Also ich bohre irgendwie noch weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Nimm uns mal mit. Ist das ein Raum, der auch sonst leer ist, außer dass die Buchstaben da sind, von denen du gerade gesprochen hast, und die Studierenden und du? Oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Unser Raum ist tatsächlich leer und es ist auch gut. Ich habe auch, wenn ich in anderen Hochschulen unterrichtet habe, zum Beispiel eben diesem Theorieinstitut oder dann auch mal in der Burg Giebichenstein, da habe ich immer die Stühle weggeräumt und die Tische weggeräumt, die da in den Räumen meistens standen, damit wir uns erstmal bewegen können. Also das ist auch ein wichtiger Teil meiner Lehre, dass wir zum Beispiel mit oder ohne Musik, dass wir körperliche Scores machen, dass wir mit Stimme arbeiten, dass wir erstmal in Beziehung gehen miteinander, auch auf nonverbale Art und Weise. Und je nachdem, wie gut wir uns schon kennen, sind das andere Übungen, aber etwas, was ich total gerne mache, ist, wie so zum Beispiel sich vorzustellen, erstmal, wenn man so ankommt, vielleicht auch nach einer längeren Zeit, sich nicht gesehen zu haben, dass wir uns mit im Kreis vor der, im Kreis vorstellen mit nonverbalen Signalen. Also nicht den Namen zu sagen, vielleicht kennen wir den schon, aber den Namen sagen ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also wie gestalten wir die Namensrunde? Mhm. Welche Beziehungen entstehen allein schon in der Namensrunde? Sozusagen geht es einmal reihum oder machen wir zum Beispiel eine Namensrunde, die so funktioniert, dass ich erst meinen Namen sage und dann einen anderen Namen, den ich kenne, und das dann immer kreuz und quer geht. Also diese Details sind für mich total wichtig. In dieser sozusagen, was man auf Englisch immer so Facilitation nennt. Ja. Also was für einen Raum schaffe ich für die Beziehungen der Leute untereinander? Und dann zum Beispiel sich nonverbal vorzustellen, dann immer weiterzugehen, vielleicht auch zu summen oder zu singen und einen Raum zu schaffen, in den erstmal wie so der Körper ankommen kann und man auch eine gewisse, oft halt singen zum Beispiel was Angstlösendes und Entspannendes. Und da bin ich auch auf der Suche die ganze Zeit, wie kann ich noch mehr wie kann ich noch tiefer gehen damit? Ja. Also im Sinne von wirklich anzukommen im Raum und wirklich dann diese Offenheit zu spüren, hier sind Menschen, denen ich vertrauen kann. Mhm. Und ich kann mich jetzt auch auf eine Reise ins Unbekannte begeben. Das ist das, was mich interessiert. Und das ist eine lebenslange sozusagen ein lebenslanger Lernprozess selbst für mich. Also deshalb, ich finde es auch wichtig, immer zu betonen, ich muss nicht, nur weil ich jetzt in so einer Rolle als Lehrende bin oder den Raum halte, den Raum gestalte, dass ich muss nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles können. Aber ich muss offen sein für die Dinge, die vielleicht Probleme machen oder die noch in eine andere Richtung gehen könnten, die noch tiefer gehen könnten. Mir geht es ganz viel auch darum, über Feedback zu lernen von den Studierenden und da keine Angst vor zu haben, auch selber manchmal, dass ich keine Angst davor habe, dass es auch Kritik geben kann an dem, was ich mache. Mhm. Und dass das mich nicht bedroht, sondern dass ich das wie so aufnehme und dafür Interesse habe. Und ganz konkret, genau, du hattest ja eigentlich danach gefragt, wie das konkret im Raum aussieht. Ja, dann gibt es vielleicht ein Warm-up und dann gibt es einen Aufbau, je nachdem, welchen Score wir gerade machen.
Okay.
Aber wir haben auch Matten im Raum, jetzt in diesem Klassenraum. Wir haben so Podeste, die waren schon vorher da, als ich begonnen habe. Und damit kann man dann auch wie so ja, einen sozialen Raum schaffen, der unterschiedlich gestaltet ist. Aber mit Tischen arbeite ich zum Beispiel gar nicht.
Sehr schön. Ich habe jetzt ein besseres Bild von dem Raum. Das hilft, wenn man noch nie in dem Raum war. Ich hatte vor kurzem die Chance, bei eurer Partnerhochschule, wenn man so will, in Dresden in einer Meisterprüfung, mündlichen Prüfung, also mündliche Prüfung, ne, Präsentation mitzusitzen. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das für mich ist, um zu verstehen, wie sieht Lehre an den einzelnen Hochschulen in Sachsen aus. Und nicht nur die Lehrveranstaltung, sondern auch die Prüfungsveranstaltung. Das war für mich total schön, dass ich da an der HFBK in Dresden teilnehmen durfte. Und jetzt bin ich dir auf jeden Fall schon mal dankbar, dass du mich gerade gedanklich ein bisschen mit in deinen Lehrraum genommen hast. Wie gehen denn Kolleginnen und Kollegen damit um? Wir haben jetzt viel über deine Beziehung zu den Studierenden gesprochen oder du hast berichtet, wie du mit den Studierenden arbeitest. Wie bringst du Kolleginnen oder Kollegen damit rein? Oder du hast erzählt, dass du mit einer Vertretungsprofessorin, die gerade bei euch ist, jetzt auch viel zusammenarbeitest. Wie tauscht ihr euch da aus? Und ich hatte den Eindruck, dass dir das auch ein wichtiges Anliegen ist, zu verstehen, wie lehren andere Kolleginnen und Kollegen und was macht das dann auch wiederum mit den Studierenden, aber was macht das auch mit meiner Lehre? Wie kriegen wir da einen guten Kreislauf hin? Habe ich das richtig rausgehört?
Bei dieser Vertretungsprofessorin ist es auch wichtig, nochmal zu erzählen, dass wir uns schon vorher kennen und dass ich auch, mir war es sehr wichtig, eine Person zu finden, nachdem Isabel Lewis, mit der ich eigentlich angefangen hatte zu arbeiten, aufgehört hat, dass wir da eine Person finden, die auch, ja, mit der ich gut zusammenarbeiten kann und mit deren Arbeit ich was anfangen kann. Und sie kommt aus der Choreografie und aus dem Tanz und arbeitet mit der Stimme und das finde ich sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig merke ich mehr und mehr in dieser Zusammenarbeit, dass eben auch aufgrund ihres ganz anderen beruflichen Hintergrunds oder ihrer eigenen Ausbildung hat sie eine ganz andere Vorstellung von Lehre. Und das ist sehr interessant, weil sie eben tatsächlich aus einer Tanzausbildung kommt, wo sehr, sehr stark eben genau das sozusagen wie so Techniken vermittelt werden und wo es auch wirklich wie so ein richtig und falsch gibt. Mhm. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe keinerlei solche Ausbildung erhalten und habe deswegen so eine ganz andere Vorstellung davon.
Ja.
Und ich habe mich auch, wenn ich in solchen Kontexten bin, dann gibt in mir immer wie so einen gewissen Widerstand
dagegen. Ja.
Und ja, das ist einfach sehr interessant und gleichzeitig hat sie auch ein Interesse für meine Art und Weise zu lernen. Wir haben ein gegenseitiges wie so Faszination auch dafür. Und auch da würde ich jetzt nicht sagen, es gibt richtig und falsch oder so, aber wir merken, dass es zum Beispiel schwer ist, zusammen zu lernen, weil das eben so ganz unterschiedliche Ansätze sind. Und jetzt haben wir uns zum Beispiel entschieden, dass wir eher dann beiden Arten und Weisen zu lernen so einen eigenen Raum geben.
Ja.
Da nicht in die Quere kommen mit diesen unterschiedlichen Lehransätzen.
Kommt ihr euch in die Quere oder habt ihr das Gefühl, dass ihr bei den Studierenden in den Köpfen in die Quere kommt?
Ah, das weiß ich gar nicht. Das ist eine interessante Frage. Also es gab irgendwann mal so einen Moment, aus der Klasse so ein Stressmoment kam und artikuliert wurde, so, es gibt wohl einen Konflikt zwischen euch.
Okay.
Und das fand ich interessant, weil das kann natürlich vorkommen, aber auch gerade in so Rundgangvorbereitungen, wo alles so ein bisschen stressig ist und so. Und ja, vielleicht stört das auch diesen Lernprozess der Studierenden, wenn da sozusagen zwei sehr unterschiedliche Konzepte zusammengehen. Ja, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht.
Vielleicht muss ich deine Studierenden mal einladen und fragen
im
Podcast.
Also, genau, vielleicht müssen die dazu einfach fragen.
Ja.
Da gibt es sicherlich auch Dinge, die ich jetzt nicht weiß von ihren Ansätzen. Aber nee, ich finde das einen interessanten Prozess. Und ich glaube auch, dass ich mich da aber generell auf wie so einem Weg befinde, der viele Fallen und Widersprüche birgt. Denn natürlich ist es einfacher, erstmal diese Rolle einzunehmen, zu sagen, ich weiß, was ich weiterzugeben habe und ich leite die Klasse oder organisiere das jetzt hier so und so. Und das muss ich manchmal auch machen, weil ich einfach diese Rollen diese Rollenerwartung habe ich ja auch. Oder diese Rollenerwartung wird ja auch an mich gestellt, dass ich etwas organisiere und zusammenhalte. Und das ist etwas, ja, was teilweise vielleicht diesem sehr offenen manchmal im Weg steht. Was aber sozusagen, also was ich auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass diese inhaltliche Offenheit und dieses wirklich sich einlassen auf einen dialogischen Prozess und auf ein gemeinsames Erfahren, dass das dann safe ist oder sicher ist, wenn der Rahmen sehr klar gesteckt ist. Also wenn ich dafür Verantwortung übernehme, wann es beginnt und wann es aufhört und was so die Settings sind. Und wenn ich das sozusagen, wenn ich in erster Linie dafür verantwortlich bin, kann das, was da drin geschieht, sehr, sehr offen sein.
Ja.
Und das widerspricht dann auch nicht unbedingt der Rolle, die ich ja dann auch gleichzeitig habe mit so bestimmten administrativen Aufgaben oder
Prüfen
und anderen Dingen, die nur ich tun kann, die die Studierenden eben nicht tun können. Denn wir sind ja nicht auf einer Ebene.
Ja. Ja, wenn man sich der Sache aber bewusst ist und das im besten Fall auch transparent mit den Studierenden hat, dann ist ja viel möglich in dem Raum, den du zur Verfügung stellst. Unser Raum ist jetzt tatsächlich schon fast vorbei. Wir haben jetzt schon eine ganze Zeit über die Beziehung zu deinen Studierenden, aber auch Beziehungen mit Kollegen, wie du deine Lehrräume gestaltest, gesprochen. Und unsere Abschlussfrage in diesem Jahr ist, wenn du eine Veränderung hättest für die Lehre, die großes Transferpotenzial hat, was wäre das? Hast du irgendwie eine Sache, wo du sagst, oh, wenn die Hochschulen doch endlich mal diese eine Sache machen könnten, das hätte echt Potenzial, was zu verändern in der Lehre? Wo ich davon ausgehe, es bräuchte das, ne? Vielleicht brauchst du das ja auch gar nicht.
Ja, doch. Also es gibt sehr, sehr viel Veränderungsbedarf, glaube ich.
Was wäre das eine, wo du sagen würdest, wo du für kämpfen würdest, wo du für auf die Straße gehen würdest für die Veränderung in der Lehre?
Ja, das ist halt vielleicht so eine Offenheit dafür, dass wir, oder nee, ich würde es mal anders formulieren. Ich würde sagen, dass, oder das, wofür ich kämpfe an der Hochschule, das kann ich vielleicht ganz, ganz klar so sagen, das ist, dass die Leute, die Verantwortung tragen, Räume schaffen, in denen wirklich erstmal Freiheit des Gedankens und des Gefühls realisiert wird. Also, ja. Und das ist, da geht es ganz stark, wir haben ganz stark Diskussionen an der Hochschule zum Thema Partizipation und Demokratie. Und da rutschen wir oft ab in eine, in so administrative Ideen von Demokratie. Also, dass die Studierenden jetzt mitentscheiden sollen, wie die Hochschule organisiert wird. Und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt das Interesse der Studierenden. Es gibt eine andere Sehnsucht nach Partizipation und das ist der Wunsch danach, gehört zu werden. Und das heißt, die Hochschule könnte noch viel mehr ein Raum werden, in dem Zuhören praktiziert wird. Zwischen Studierenden, aber auch zwischen Studierenden und Lehrenden und auch zwischen der Verwaltung und den Lehrenden. Und allen. Also es gibt wenig Zuhören und es könnte viel mehr davon geben.
Hast du eine Annahme, warum das noch nicht Realität ist? Hast du Vermutung?
Na, wir haben ja einerseits eine neoliberale Gesellschaft, in denen alle ständig auf ihr eigenes Fortkommen orientiert sind, was uns keine Ruhe lässt.
Kein Raum?
Keinen Raum und keine Ruhe lässt, wirklich sich für andere zu interessieren oder für das Unbekannte zwischen den Menschen erstmal zu interessieren. Und dann haben wir natürlich auch viele Lehrende, die nur wenig da sind und die sich kaum vor Ort treffen, sondern die nur in ihren eigenen Lehrformaten sind, aber von den anderen Lehrformaten nichts mitbekommen. Und wir haben auch kein Café zum Beispiel. Wir haben wenig soziale Räume an der Hochschule, in denen man sich wirklich begegnen kann. Und ja, und es gibt aber auch Angst vor Demokratie. Mhm. Es gibt, und die wächst. Und ich glaube aber, dass wir gerade an Hochschulen die wunderbare Chance haben, auch Demokratie zu praktizieren mit Leuten, die eigentlich oftmals sehr offen, engagiert und ideenreich sind. Und das ist eine wunderbare Chance, weil junge Menschen haben ja Lust mitzugestalten, die Zukunft mitzugestalten. Und dort kann man Demokratie üben wie vielleicht nirgendwo sonst.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Wir hatten heute hoffentlich, also wir hatten Raum, mal drüber zu reden und das andere, ja, sich für das andere, für andere zu interessieren, vielleicht auch für eine andere Art von Lehre. Vielen Dank, Anna, dass du uns Einblick in deine Lehre und deine Arbeit mit den Studierenden gegeben hast. Und damit schließe ich die Folge für heute auch schon. Wünsche allen, hoffe, alle hatten viel Freude und einige Inspirationen beim Zuhören und nehmen sich jetzt vielleicht auch die Zeit, das noch ein bisschen weiter zu denken für sich, anstatt gleich in den nächsten Termin zu rauschen oder sich an die nächste E-Mail zu setzen oder die nächste Lehrveranstaltung vorzubereiten. Und wir freuen uns, wenn andere, die diesen Podcast hören, sagen, ich würde aber im Podcast auch gerne mal berichten und mich austauschen zu einem Thema aus der Hochschullehre, was mich sehr umtreibt, dann kennen Sie, kennt ihr die Wege zur Hochschuldidaktik Sachsen und zu diesem Trafohaus-Podcast und könnt uns gerne einen Hinweis geben. Dir erstmal, Anna, vielen herzlichen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast heute.
Danke euch für die Einladung.